Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 5, den 10. Vers. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Ich hatte ursprünglich vor, über die Verse 10 bis 12 zu sprechen, aber ich habe mir gedacht, das ist einfach zu viel in einer Predigt. Und darum mache ich am kommenden Sonntag, so Gott will, Fortsetzung mit den Versen 11 und 12. Diese Verse gehören alle zusammen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Wir haben bei der bisherigen Betrachtung der Seligpreisungen betont, dass es sich bei den einzelnen Charakterzügen und Verhaltensweisen nicht um eine natürliche Veranlagung des Menschen handelt. Man muss schon die Seligpreisungen missverstehen, um sie der angeborenen oder anerzogenen Art des Menschen zuzuschreiben. Versteht man die Seligpreisungen, wie Jesus sie gemeint hat, dann muss man in Christus von Neuem geboren sein. Dann muss man in ihm eine neue Schöpfung geworden sein, um teilzuhaben am Himmelreich. Wer nicht von Neuem geboren ist, egal wie moralisch gut er geartet ist, muss draußen vorbleiben. Das ist eine sehr, sehr ernste Sache. Ich zitiere noch einmal den Herrn Jesus aus dem Gespräch mit Nikodemus: Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so wird er das Reich Gottes nicht sehen, er wird nicht in das Reich Gottes hineinkommen können. Er muss also, das ist eine absolute Notwendigkeit, von Neuem geboren sein, um teilzuhaben am Himmelreich. Und deshalb die Frage immer wieder: Bist du von Neuem geboren? Bist du wirklich in Christus Jesus eine Neuschöpfung geworden? Dann hast du Teil am Himmelreich. Ansonsten wirst du in aller Ewigkeit draußen vorbleiben müssen. Das ist eine schreckliche, ernste Wahrheit. Und die heutige Seligpreisung stellt uns zunächst einmal vor ein Rätsel, auf das wir in dieser Predigt noch näher eingehen müssen. Es ist ja doch völlig unverständlich, warum man Menschen, die nicht von sich eingenommen sind, die also nicht stolz sind, nicht ehrsüchtig sind, die sanftmütig sind, barmherzig sind, frei von bösen Absichten und friedfertig sind, wie es ja auch die vorangegangenen Seligpreisungen schildern, diese einzelnen Charakterzüge. Es ist schon seltsam, dass solche Menschen immer wieder Verfolgung erleiden müssen. Das heißt also, in mancherlei Weise schlecht behandelt werden, bis dahin, dass man sie ermordet, dass man sie tötet. Wie ist das denn eigentlich möglich? Im Allgemeinen schätzt man doch solche Charakterzüge auch in der Welt, nicht nur im christlichen Bereich, sondern auch außerhalb der Gemeinde Jesu werden solche Wesenszüge wie Sanftmut, Demut, Barmherzigkeit und dergleichen doch geschätzt. Wie kommt es dann dazu, dass solche Menschen Verfolgung leiden müssen? Das ist eine wichtige Frage. An sich sind es doch Charakterzüge, aus denen man manchmal sogar Helden macht, die man auf einen hohen Sockel setzt, auch in der Welt. Nun, zunächst müssen wir die Tatsache zur Kenntnis nehmen, dass Gemeinde Jesu immer wieder Verfolgungen zu erleiden hat, heimgesucht wird von Verfolgung. Das muss nicht immer dahin führen, dass Menschen um Jesu willen ihr Leben lassen, sondern das kann auch auf unterschiedliche Weise geschehen, zum Beispiel, dass Gemeinde Jesu sich im Untergrund versammeln muss, wie das ja auch eine ganze Zeit lang in China der Fall gewesen ist. Das hat sich ein wenig verändert dort, aber es gibt immer noch Kreise, die im Untergrund sich versammeln, um dort das Wort Gottes miteinander zu betrachten. Es kann auch so sein, dass man den Christen den Zutritt zu bestimmten Ämtern in der Gesellschaft verwehrt. So ist es auch in der ehemaligen DDR der Fall gewesen. Oder man benotet ihre Leistungen schlechter als die der anderen, der Nichtchristen. Mobbing gehört auch dazu. Ausgrenzungen, Verspotten, Verleumden, um nur mal einige Varianten der Verfolgung, von denen Jesus hier spricht, zu nennen. Das kann also sich ganz unterschiedlich darstellen. Verfolgung zu leiden gehört auf jeden Fall in der einen oder anderen Weise zum Leben der Christen. Und schon am Anfang sollte jemand, der zum Glauben an Christus gerufen wird, auf diesen biblischen Tatbestand hingewiesen werden. Den Menschen zu sagen, wenn du zu Jesus gehörst oder zu Jesus gehören willst, dann wirst du keine Schwierigkeiten mehr haben. Dann wirst du keine Probleme mehr haben. Solch eine Art von Verkündigung ist nichts anderes als Betrug. Es stimmt einfach nicht. Es lehrt die Bibel nicht. Dazu ein Wort aus dem 1. Thessalonicher Brief. Da schreibt der Apostel Paulus im 3. Kapitel, Vers 4, denn schon als wir bei euch waren, also ganz zu Anfang, als er ihnen das Evangelium verkündigt hatte, schon zu Anfang sagten wir euch voraus, dass Bedrängnisse, Trübsal, Einengungen, Bedrängnisse über uns kommen würden, wie es auch geschehen ist und wie ihr wisst. Und so war es auch. Schon am Anfang wurde ihnen das mitgeteilt. Ihr müsst durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen. Und das bestätigte sich dann auch. Unser Herr Jesus hat seine Nachfolger niemals mit falschen Versprechungen gewonnen. Im Gegenteil. Ian Thomas, der Gründer der Fackelträger, schreibt Folgendes. Manch einem wohlmeinenden Förderungskomitee oder manch einem leitenden Geschäftsführer wurde Christus wohl auch heute noch sehr viel Kummer bereiten. Gerade wenn ihn die Woge emporgehoben hatte und er sich auf der Höhe seiner Popularität befand, schien er das Verkehrte zu tun oder das Verkehrte zu sagen. Er schien einfach nicht zu verstehen, was in seinem eigenen Interesse lag. So war es bei unserem Herrn Jesus. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wenn man zu seinem Jüngerkreis damals gehört hätte, dass man sich manchmal gewundert hätte, vielleicht auch manchmal geärgert hätte darüber, wie der Herr Jesus reagierte in bestimmten Situationen, was er sagte, wie er sich verhielt. Völlig unerwartet. Überraschend anders, so möchte man sagen. Aber nicht so, dass der natürliche Mensch Freude daran gehabt hätte. Im Gegenteil. Denn wir sind ja von Natur aus alle solche, die ihre eigenen Interessen verfolgen. So sind wir geprägt. Durch den Sündenfall. Das ist unsere Natur. Nicht umsonst, sagt der Apostel Paulus, ich elender Mensch. Wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Er wusste, ich habe eine Natur, mit der ich nicht fertig werde, die immer nur sich selbst sucht und alles, was sie begehrt, für sich selbst begehrt und nicht zur Ehre und zur Verherrlichung Gottes. Das ist unsere Natur von Hause aus. Aber bei Jesus war das anders. Er suchte ausschließlich die Interessen des Vaters zu befriedigen. Er suchte ausschließlich das Wohl der Menschen, und zwar nach dem Willen des Vaters, so wie der Vater ihn führte und leitete und lenkte. Er war völlig abhängig von der Führung durch den Heiligen Geist. Immer wieder, so sehen wir in den Evangelien, dämpfte der Herr Jesus die falschen Messias-Erwartungen der Juden. Wir haben uns vielleicht schon mal darüber gewundert, wenn wir in den Evangelien lasen, dass der Herr Jesus beispielsweise den beiden Männern, die blind gewesen waren und die er geheilt hatte, sagte, also erzählt nichts davon. Seid still darüber. Sie hielten sich nicht daran. Aber wir fragen uns doch, warum hat Jesus das getan? Warum hat er das von ihnen erwartet? Nun, er wollte diese falschen, diese verkehrten Messias-Erwartungen, diese fleischlichen Messias-Erwartungen, diese Erwartungen eines politischen Messias dämpfen. Er wollte sie nicht noch nähren. Darum also sagte der Herr Jesus Dinge, die man also wirklich nicht immer als erfreulich empfinden konnte. So ließ der Herr auch seine Jünger nicht im Unklaren über eine Zukunft, in der das Leiden um der Gerechtigkeit willen seinen selbstverständlichen Platz einnehmen würde. Schon die ersten Christen wurden verfolgt, das wissen wir aus der Apostelgeschichte. Der erste Märtyrer war Stephanus, ein Diakon. Besonders auch die Apostel waren dem Hass der jüdischen obrigkeitlichen Behörden ausgesetzt. Ja, kann passieren sowas, ne? Ja, nee, macht nichts. Also, wir denken an die Apostel, die dem Hass der jüdischen obrigkeitlichen Behörden ausgesetzt waren. Sie wurden bedroht, sie wurden geschlagen, Jakobus wurde enthauptet, Petrus stand ebenfalls in dieser Gefahr. Wir denken daran, dass er sich, Apostelgeschichte Kapitel 12, im Gefängnis befand und dass er nur aufgrund der vollmächtigen Fürbitte der Gemeinde, der gläubigen Geschwister, dann von Gott in wunderbarer Weise aus dieser Not herausgeführt wurde. Gott führt eben ganz unterschiedlich. Jakobus wurde enthauptet, Petrus wurde befreit. Später erst erlitt er den Märtyrertod. Paulus schreibt Timotheus, alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. Und die Kirchengeschichte bestätigt diese Aussage und ganz besonders eben auch das 20. Jahrhundert. Es war ein Jahrhundert der Verfolgung für die Gemeinde Jesu in aller Welt, also global. Was in früheren Jahrhunderten hier und da aufflammte, dieser Hass gegen die Gemeinde Jesu, das geschieht in unserer Zeit mehr und mehr weltweit, global. Und so war es auch besonders im 20. Jahrhundert. Also es gehört offensichtlich zum Leben der Gemeinde Jesu hinzu, dass man um der Gerechtigkeit willen Verfolgung zu erleiden hat. Und solche schweren Zeiten waren für die Gemeinde Jesu trotz der Bitterkeit der Leiden immer auch Segenszeiten. Und zwar nach innen und auch nach außen. Wenn solche Zeiten auch mit viel Tränen und Blut durchdrängt waren. Nach innen zunächst. Weil hier die Echtheit des Glaubens bei den Einzelnen auf die Probe gestellt wurde. Petrus spricht davon. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 7. Damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Es geht um die Echtheit des Glaubens. Und in solchen Zeiten der Verfolgung wurde immer wieder deutlich, was echt war und was nicht echt war. Da wurde die Spreu vom Weizen getrennt. Insofern waren solche Zeiten Zeiten des Segens. Was nicht echt war, konnte sich auf Dauer nicht bei Jesus halten. Der Herr selbst hat das ja deutlich gemacht. Er hat es angedeutet im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, Matthäus Kapitel 13. Einiges fiel auf felsigen Boden. Die Saat, die der Bauer ausstreute, fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte und ging bald auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Es ging auf. Und zwar schnell. Ja, also das ist kein langsamer Prozess gewesen, wie wir ihn in der Natur immer wieder beobachten, sondern hier geschieht etwas schnell. Menschen, die begeistert sind von Jesus. Ja. Als aber die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und dann erklärt der Herr Jesus diese Aussage mit den Worten, bei dem aber auf felsigen Boden gesät ist, das ist, der das Wort hört und es gleich mit Freuden aufnimmt, also mit Begeisterung aufnimmt, wunderbar, herrlich. Aber er hat keine Wurzel in sich, sondern er ist wetterwendig. Wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung erhebt um des Wortes willen, so fällt er gleich ab. Hier also hat der Herr Jesus in diesem Gleichnis vom Sämann schon deutlich gemacht, dass nicht alles echt ist, nicht alles Gold ist, was glänzt. Ich wurde erinnert an eine Frau, die vor vielen, vielen Jahren in unserer Gemeinde mit dabei war, ihre ganze Familie. Der Mann war durch die Verkündigung des Jans-Teams, vielleicht sagt das dem einen oder anderen etwas unter uns, des Jans-Teams zum Glauben gekommen und sie war gefolgt. Aber sie war nicht dem Herrn Jesus gefolgt, sie war ihrem Mann gefolgt. Der Mann hatte sie in sein Schlepptau genommen. Und sie hatte sich manches christliche Verhalten angelernt und man hatte aber nie so ein gutes Empfinden. Man fragte sich manchmal, ist das wirklich echt, was sie nach außen hin auch durch regelmäßigen Besuch der Gottesdienste kundtat. Aber sie hatte auch übrigens ein sehr freundliches Wesen, war sehr hilfsbereit, sehr fleißig, das war alles vorhanden. Aber man dachte, ist das wirklich echt mit ihrem Glauben oder ist sie nicht doch nur ihrem Mann gefolgt? Und dann stellte sich das auch so heraus, dass das der Fall war, dass ihr Glaube eben nicht echt war. Und ich kann mich daran erinnern, der letzte Gottesdienst, an dem sie teilnahm, hatte zum Thema in der Predigt die Arche Noah. Und ich habe darauf hingewiesen, wie wichtig das war damals, dass man drin war in der Arche. Also die Leute, die nur draußen sich dranhängten, irgendwie, um gerettet zu werden vor der Flut, sie gingen unter. Sie fielen irgendwann ab und gingen unter. Und dann brachte ich auch das Beispiel von Stalingrad. Dieses tragische Geschehen, wo man aus diesem Kessel heraus noch Menschen, Soldaten herausflog und wer wollte da drin bleiben, also hängten sich auch manche noch ans Flugzeug dran, außen dran, die nicht mehr rein konnten, draußen. Und es ist uns klar, sie konnten sich da nicht dran halten. Irgendwann waren sie alle abgefahren. Das war die letzte Predigt, die diese Frau hörte und es von da ab kam sie nicht mehr, gar nicht mehr. Und hat auch ihren Glauben über Bord geworfen. Und wir sehen, irgendwann zeigt sich das dann und wird das dann offenbar, ob es sich nur um eine menschliche Entscheidung gehalten hat. Oder aber, ob es wirklich echt war. Und wenn wir noch einmal an die Thessalonicher denken, dann lesen wir im ersten Kapitel, dass die Bekehrungen dieser Thessalonicher wirklich echt war und sie geschahen nämlich unter Verfolgungsleiden. 1. Thessalonicher Kapitel 1, Vers 7. Vers 6 ist es, und ihr seid unserem Beispiel gefolgt und dem des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist. Da, wo also schon von vornherein klar ist, der Glaube an Christus bringt Verfolgung, bringt Leiden mit sich und man trotzdem Buße tut und glaubt an das Evangelium, da kann man davon ausgehen, in der Regel davon ausgehen, dass es sich um echte Bekehrungen handelt. So war das bei den Thessalonichern. Im Alten Testament haben wir ein wunderschönes Beispiel von einem Mann, der wirklich sich als echt erwies, und zwar in seinem Verhältnis zu David. Wir können das übertragen auch auf unser Verhältnis zum Herrn Jesus Christus. Dieser Mann hieß Ittai und er war interessanterweise ein Ausländer. Als viele unter dem Einfluss Absaloms von David abtrünnig wurden, zeigte dieser Mann namens Ittai aus dem Philisterland, aus Gat, er war übergelaufen zu David, die Echtheit seiner Treue zu David. Ich lese das einmal. Es ist äußerst interessant und lehrreich. 2. Samuel, Kapitel 15. Er gab David zu verstehen, ich möchte auf jeden Fall bei dir bleiben, auch wenn du jetzt in dieser notvollen Situation auf der Flucht deines Sohnes Absalom dich befindest. Und David dämpft die ganze Geschichte dadurch, dass er zu ihm sagt, warum gehst auch du mit uns, kehre um und bleibe bei dem neuen König, also bei Absalom. Denn du bist ein Ausländer und von deiner Heimat hierher gezogen. Gestern bist du gekommen, war noch gar nicht lange bei David. Gestern bist du gekommen und heute sollte ich dich mit uns hin und her ziehen lassen. Denn ich muss gehen, wohin ich gehen kann. Kehre um und nimm deine Brüder mit dir. Dir widerfahre Barmherzigkeit und Treue. David wäre gar nicht enttäuscht gewesen, wenn dieser Ittai nicht mit ihm gezogen wäre. Ittai antwortete dem König und sprach, so wahr der Herr lebt und so wahr mein Herr und König lebt, wo immer mein Herr der König ist, es gerate zum Tod oder zum Leben, da wird dein Knecht auch sein. Das war Wirkung des Heiligen Geistes. Genauso übrigens wie in der Geschichte von der Ruth. Das war nicht Ruths Entscheidung, sondern das war Wirkung des Heiligen Geistes, dass sie bei der Naomi blieb. Und so auch hier, das war nicht letztlich eine menschliche Entscheidung, die dieser Ittai traf, sondern das war Wirkung des Heiligen Geistes. Es sei zum Leben oder zum Tod, ich will bei dir bleiben. Nichts soll uns voneinander trennen. Das ist die Wirkung des Heiligen Geistes auch in unserem Leben. Wenn wir sagen können, Herr Jesus, ohne dich können wir nicht mehr sein. Wir wollen durch deine Gnade um jeden Preis bei dir bleiben. Auch in Zeiten der Not, auch wenn Verfolgung kommen sollte. Wir rechnen damit, dass du uns nicht loslässt. Also in solchen Zeiten, um es noch einmal zu sagen, in solchen Verfolgungszeiten wird offenbar, was echt ist und was nicht echt ist. Und nach außen hin haben solche Zeiten eben auch ihre segensvollen Wirkungen. Das Zeugnis der Gläubigen machte zu allen Zeiten in solchen Verfolgungen großen Eindruck auf die Menschen ohne Christus. In der Apostelgeschichte, Kapitel 8, wird uns mitgeteilt, dass die Gemeinde das Evangelium von Christus weitertrug in einer Zeit der Verfolgung. Da heißt es hier, es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle in die Länder Judäa und Samarien, außer den Aposteln. Und ferner, die nun zerstreut worden waren, zogen umher und predigten das Wort. Das heißt also, diese Verfolgungszeit führte dazu, dass das Evangelium noch weiter ausgebreitet wurde. Menschen kamen dadurch zum lebendigen Glauben an Christus. So war es auch später immer wieder. Nun, die Ausbreitung des Evangeliums wurde also gefördert unter Verfolgung und wegen dieser Segnungen sind manche in der heutigen Zeit der Meinung, wir hier in den sogenannten Wohlstandsländern brauchen unbedingt eine Verfolgung, damit die Gemeinden wieder lebendig werden. Was sagen wir dazu? Das klingt zunächst einleuchtend, aber es ist nicht biblisch. Wir werden nirgendwo in der Bibel dazu aufgefordert, uns nach Verfolgungen, nach Leiden zu sehen. Das Leid an sich, die Verfolgung an sich, ist nicht das, woran Gott Freude hat. Er gebraucht es, um zu segnen, um sich darin zu verherrlichen. Aber an sich ist jegliches Leiden für Gott eine große Not. Er tut das nicht gerne. Er lässt das nicht gerne zu. Also diese Sehnsucht nach einer Verfolgung, damit Segnungen geschehen in der Gemeinde Jesu, damit die Gemeinde Jesu endlich wieder auf Vordermann gebracht wird, ist nicht von der Bibel her zu halten. Auch Friedenszeiten waren für Gemeinde Jesu immer wieder Zeiten des Segens. Und das lesen wir eben auch in der Apostelgeschichte, nachdem dann Saulus zum Paulus geworden war, hörte die Verfolgung auf für eine Zeit, und da heißt es, Kapitel 9, Vers 31, so hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien und baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Das heißt also auch, schöne, angenehme, friedevolle Zeiten für Gemeinde Jesu können wunderbare Segenszeiten sein. Sie erbaute sich durch den Beistand des Heiligen Geistes. Petrus ist ebenfalls sehr nüchtern, wenn er schreibt von der Trübsal, wenn sie sein soll. Das heißt auch ein Petrus, und die Gemeinde damals, an die er schrieb, sehnte sich nicht nach Leidenszeiten. Wenn es sein soll, dann wollen wir diesen Weg gehen. Und Gott wird uns Gnade dazu schenken. Nun, wenn Jesus hier von dem Grund der Verfolgung der Christen spricht, gebraucht er das Wort Gerechtigkeit. Das ist nun jetzt ganz entscheidend wichtig in dieser Seligpreisung. Selig sind, die da Leid tragen, um der Gerechtigkeit willen, so heißt es. Das können wir uns in unserer Bibel dick unterstreichen. Um der Gerechtigkeit willen, denn ihrer ist das Himmelreich. Das müssen wir klären. Das bedeutet zunächst nicht, dass der Grund unserer Probleme, die wir haben in der Nachfolge Jesu, der Grund dafür unser schlechtes Verhalten sein darf. Das darf nicht sein. Wir dürfen den Menschen keinen Anlass geben zu sagen, wenn das euer Christentum ist, dann will ich damit nichts zu tun haben. Wenn Christen sich nur sonntags gut verhalten, aber im Alltag nicht besser sind als ihre Umgebung, als die anderen Menschen, dann ist das ein schlechtes Zeugnis. Und Petrus spricht davon, wenn er schreibt in seinem Brief, im ersten Brief, im dritten Kapitel, niemand unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der in ein fremdes Amt greift. Das ist uns allen klar, ja. Das sollte nicht der Grund dafür sein, dass ein Christ verfolgt wird, dass er sich solcher groben Verfehlungen und Sünden und schrecklicher Taten schuldig macht. Das darf also nicht der Grund der Verfolgung und der Ablehnung von Seiten der Ungläubigen sein. Und auch wenn es sich um weniger schwerwiegende Fälle handelt und wir ein schlechtes Verhalten an den Tag legen, sollte das nicht der Grund der Verfolgung sein. Es gibt andere Gründe, warum wir Probleme bekommen können, die uns von dieser Seligpreisung zunächst ausschließen. Wenn man uns ablehnt, weil wir beispielsweise gegen eine politische Überzeugung sind, dann ist das keine Verfolgung um der Gerechtigkeit willen. Es gibt manches, bei dem wir uns nicht berufen können auf diese Seligpreisung. Und dazu gehört auch taktloses und zänkisches Bekennen unseres Glaubens. Das gibt's ja auch, dass man sich geradezu mit den Ungläubigen herumzankt bei unserem Bekenntnis zum Glauben. Auch da kann man nicht sagen, wenn man uns deshalb nicht mag und wenn man uns deshalb in irgendeiner Weise lieblos begegnet oder dergleichen, ja, ich leide um der Gerechtigkeit willen. Das ist kein Leiden, von dem Jesus hier spricht. Nun, es ist wichtig, dass wir unterscheiden und den Begriff Gerechtigkeit hier richtig verstehen. Und dazu fragen wir uns zunächst, warum denn die Juden den Herrn Jesus Christus verworfen haben. Jesus sagt ja, der Knecht ist nicht über seinem Meister, haben sie mich verfolgt, so werden sie euch auch verfolgen. Wissen wir also, warum man Jesus verfolgte, so kennen wir auch den Grund, warum seine Nachfolger verfolgt werden. Was Jesus hier meint, wenn er sagt, um der Gerechtigkeit willen. Also wenn Jesus Kranke heilte, wenn er Dämonen austrieb, wenn er Hungrige speiste, so war ihnen das natürlich kein Ärgernis. Wäre da nur nicht seine Predigt gewesen, seine Worte, die ihnen ihre fromme Maske vom Gesicht riss und ihnen zeigte, dass sie vor Gott verlorene Sünder waren und dass sie eine andere Gerechtigkeit brauchten als ihre eigene, als ihre stolze Selbstgerechtigkeit. Er machte ihnen deutlich, dass sie nicht besser waren als die Nichtjuden, als die sogenannten Heiden in ihrer Gottlosigkeit. Dass sie Buße tun mussten, dass sie sich beugen mussten und demütigen mussten vor Gott, um Vergebung ihrer Sünden zu empfangen. Und das war ihnen ein Ärgernis. Das wollten sie nicht. Das wird übrigens besonders deutlich in Johannes Kapitel 6. Da hat ja der Herr Jesus Christus 5000 Männer, dazu gehörten dann sicherlich auch die Frauen und die Kinder, über 5000 Menschen gespeist durch ein Wunder. Und dann sagt er, ich bin das Brot des Lebens. Und genau das haben sie nicht begriffen. Sie ließen sich das gefallen, dass der Herr Jesus hier ein Wunder getan hatte und ihre leiblichen Bedürfnisse dadurch gestillt worden waren. Aber sie erkannten nicht, dass es eben auch entscheidend ein Zeichen gewesen ist, das auf ihn hinwies. Alles drehte sich um ihre irdischen Bedürfnisse, aber es drehte sich nicht um den Himmel, um ihr Verhältnis zu Gott, um die Notwendigkeit der Vergebung. Und als Jesus dann noch einige Worte dazu sagte, da wandten sie sich von ihm ab. Es war ihnen ein Ärgernis. Und der Herr Jesus sagt, ja, meine Worte sind Geist und sind Leben. Wer das begriffen hatte, das waren die Jünger. Das war ein Petrus. Als Wortsprecher für die anderen sagte er, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Heilige Gottes, der Sohn des lebendigen Gottes. Petrus sagt nicht, du hast Zeichen und Wunder, sondern du hast Worte des ewigen Lebens. Und daran stießen sich die anderen. Der Glaube war nicht echt und kein Wunder, dass sie dann später riefen, hinweg mit diesem Kreuzige. Mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Einen solchen Messias haben wir uns nicht gewünscht. Auch die Jünger hatten solch einen Wunsch nicht gehabt. Auch sie waren zum Teil enttäuscht über das, was da abgelaufen ist in Jerusalem, als man ihren Herrn und Meister gekreuzigt hatte. Wir denken nur an die Emmaus-Jünger. Die sagten, wir aber hofften, er würde uns erlösen. Aber ihre Erlösungsvorstellung war irdischer Natur und nicht himmlischer und geistlicher Natur. Aber immerhin, sie hielten sich trotzdem dazu. Sie verwarfen den Herrn Jesus Christus nicht, weil sie wussten, seine Worte waren Geist und Leben, sie kamen von oben und nicht von unten. Aber das ist es zu allen Zeiten gewesen, dass Menschen sich ärgerten über die Predigt, ärgerten über das Wort Gottes. Alles andere ließen sie sich von den Christen wohlgefallen. Auch noch ihr gutes Benehmen, auch wenn sie dadurch manchmal auch überführt wurden von ihrer eigenen Sündhaftigkeit. Aber ansonsten lässt sich der Mensch außerhalb der Gemeinde das gute Verhalten, die Ehrlichkeit, die Aufrichtigkeit und so weiter und auch Selbstlosigkeit gefallen. Das haben sie gerne, aber das Wort vom Kreuz. Und das war auch der Grund, warum man den Apostel Paulus verfolgte und ihn so sehr hasste. Dass er den Menschen zeigte, ihr seid Sünder, ihr seid verloren, ihr könnt nicht aufgrund eigener Gerechtigkeit vor Gott bestehen, aufgrund eurer guten Werke, aufgrund eurer frommen Leistung. Das geht nicht. Ihr braucht Vergebung, ihr braucht Gnade. Ihr könnt nur gerecht werden durch das, was Gott in Christus am Kreuz und in seiner Auferstehung für euch getan hat. Auf keinem anderen Wege gibt es das Heil. Allein durch den Glauben. Und wir sehen dann eben auch, dass die Gewissheit des Heils, dass ich weiß, wenn ich jetzt meine Augen hier schließen würde, dass ich im Himmel aufwachen würde, in der Herrlichkeit vor Gott, dass keine einzige Sünde mehr auftauchen würde im Gericht Gottes, weil der Herr Jesus dafür bezahlt hat am Kreuz auf Golgatha, dass diese Gewissheit des Heils aufs Engste verbunden ist mit dieser Gerechtigkeit, die wir haben in Christus Jesus, die Vergebung unserer Sünden durch das Blut Jesu, und dass das eben nicht gewollt ist. Und man von daher eben auch einen unwahrscheinlichen Hass hat auf diejenigen, die bezeugen, wir haben Gewissheit unseres Heils. Und das finden wir ganz besonders eben auch im sogenannten Katholizismus. Es gilt immer noch der Satz, verflucht sei jeder Mann, der sich seines Heils gewiss ist. Das ist Lehre des Katholizismus bis in unsere Tage hinein. Verflucht sei jeder Mann, der sich seines Heils gewiss ist. Da merken wir, wo die eigentliche Not liegt im Katholizismus, nicht in der Marienverehrung oder dergleichen. Und das wusste auch Luther. Das war ihm ganz klar. Das sind nicht die Hauptprobleme. Der Kern des Evangeliums stimmt nicht. Der Mensch wird nicht angesehen als einer, der völlig verdorben ist und Gott nicht zu bringen hat als Sünde und Schande. Und der allein von dem lebt, was Gott in Christus getan hat am Kreuz und in der Auferstehung. Weil man das nicht so sieht, hat man keine Heilsgewissheit. Ist doch ganz klar. Wenn irgendetwas abhängig wäre von mir selbst, von meinen guten Taten, Gedanken, Absichten und dergleichen, so könnte ich nicht in den Himmel kommen. Gott nimmt nur etwas in den Himmel, was vollkommen ist. Und das haben wir nur in Christus, ausschließlich in ihm und in seinem Heilswerk. Dasselbe finden wir im Islam, dasselbe finden wir im Judaismus. Immer ist es dieser entscheidende Punkt, dass man aus eigener Kraft vor Gott gerecht sein will. Alles andere hasst man, weil es den Menschen eben zunichte macht und dem Menschen die Ehre und den Ruhm raubt. Wo bleibt der Ruhm, fragt Paulus in Römer Kapitel 3. Er ist ausgeschlossen. Da bleibt uns doch nichts. Ja? Da bleibt nur Ruhm für Gott, für ihn allein. Und der Herr Jesus sagt zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt? Sie waren ehrsüchtig. Das war es, worauf es ihnen ankam. Nicht vor Gott, letztlich vor Gott angenehm zu sein, sondern vor den Menschen gut dazustehen. Gut, möchte jemand sagen, was hat das mit uns zu tun? Wir glauben das auch, wir sehen das auch. Aber Vorsicht, Vorsicht, ihr Lieben. Auch in unseren Gebeten wird das manchmal deutlich. Da haben wir so unsere Anliegen für uns selbst und auch für unsere Lieben besonders. Ganz besonders für unsere Lieben. Unsere Angehörigen, von denen wir ja, ich betone das jetzt einmal, wir ja so gerne möchten, dass sie errettet werden. Und dann beten wir darum. Und es ist manchmal so, man könnte den Eindruck gewinnen, als wenn man sagen wollte, Herr, ich meine es doch so gut und ich will doch ihre Rettung und dergleichen. Bitte, sei du doch auch so gut. Und jetzt füge ich mal in Klammern hinzu, sei du doch bitte auch so gut, wie ich es bin, wie ich es möchte. Man durchschaut diese Dinge oft nicht. Ein echtes Gebet im Namen Jesu beinhaltet, ich bitte um die Rettung meiner Kinder und meiner Angehörigen, nicht weil ich es will, sondern ausschließlich, weil du es willst. Denn der Einzige, der hier gut ist und das Heil und die Rettung der Menschen will, das bist du und nicht ich. Das haben wir nur in Christus. Da dürfen wir aber beten im Namen Jesu. Und dann wird es nicht lange dauern, ihr Lieben. Und wenn es auch lange dauerte, dann wird Gott auf ein solches Gebet zu seiner Ehre und seiner Verherrlichung antworten. Seht einmal, das ist das Hauptproblem, warum Menschen, warum Christen verfolgt werden, warum auch die geistlich gesinnten Gläubigen in der Gemeinde Jesu von den fleischlich gesinnten Gläubigen immer wieder gepiesackt werden. Wie eine Hanna von der Penina, so möchte man sagen. Es ist kein Verständnis dafür da. Man hat ein Bekenntnis, aber man hat im Grunde genommen diese eigene Verdorbenheit des Herzens und dass wir alles in Christus haben, noch nicht erkannt. Und ihr Lieben, wir haben vorhin ein herrliches Kapitel gehört aus dem Kolosserbrief, Kapitel 2. Ist euch etwas aufgefallen? Hoffentlich ist euch etwas aufgefallen in diesem Kapitel. Lest den ganzen Kolosserbrief durch. Worum geht's dem Apostel Paulus? Er hat nur ein einziges Thema. Und dieses Thema lautet Christus. Nur er. Christus. Er allein. In ihm habt ihr alles, was ihr braucht. Nicht nur bei der Bekehrung, Vergebung eurer Sünden. Er ist auch eure Heiligung. Er ist alles. In ihm ist die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig vorhanden. Christus braucht ihr. Tiefer verwurzelt seid in ihm. Nicht in euch selbst. In ihm. Darüber hinaus, über Christus, gibt es nichts, aber auch gar nichts. Das war ja die große Gefahr damals. Deshalb wendet sich der Apostel Paulus gegen die Philosophie, weil man sagte auch in der Gemeinde Jesu inzwischen, ja, Christus, ja gut, Christus, aber wir brauchen darüber hinaus noch besondere Erkenntnisse, Visionen, Engelerscheinungen, asketisches Leben und dergleichen. Ja? Und Paulus führt sie zurück zum Zentrum. Das ist es. Das brauchen wir, ihr Lieben, dass unter uns Christus wieder auf den Leuchter gestellt wird und alles, was wir in ihm haben. Dazu bedarf es Offenbarung. Das kann man nicht lernen. Lernen ist gut, aber es muss geoffenbart werden. Paulus schreibt den Galatern, dass er dieses Evangelium, was ihm anvertraut worden ist, nicht gelernt hat von Menschen, sondern dass es ihm geoffenbart worden ist. Genau das sagt ja auch der Herr Jesus dem Petrus, Fleisch und Blut haben dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Wenn das nur angelernt ist, was du hast, wird es nicht halten. Dann wird es nicht halten. Wirst du in Verfolgungszeiten untergehen. Es muss dir geoffenbart sein. Nur was von oben her durch den Heiligen Geist und durch das Wort Gottes geoffenbart ist. Und Paulus schreibt den Galatern, Gott hat seinen Sohn in mir geoffenbart. Nur das hält auch in Zeiten der Verfolgung. Aber das ist eben auch das Ärgernis, was Verfolgung auslöst. Ich denke, wir haben das jetzt begriffen, was der Herr Jesus Christus gemeint hat, wenn er sagt, selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Um der Gerechtigkeit willen, die wir in Christus haben. Dieses Wort ist vom Kreuz. Um dieser Gerechtigkeit vor Gott willen, wir kommen zum Schluss, werden Christen immer wieder verfolgt, bis in unsere Tage hinein. Doch sie werden gerade darin auch glücklich geschätzt, weil sie Bürger des Himmelreiches sind. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Und nun müssen wir natürlich vorsichtig sein, ja? Nicht, dass wir meinen, dadurch, dass wir verfolgt würden, würden wir zu Bürgern des Himmelreiches, ne? Das wäre pure Selbstgerechtigkeit. Wir dürfen den Boden der Gnade nie verlassen. Nie. Man kann ja auch aus dem Martyrium eine Gerechtigkeit vor Gott machen. Je länger man im Gefängnis gesessen hat, desto besser steht man vor Gott da. Denkt ja nicht, das gibt es nicht. Denkt das ja nicht. Wir sind manchmal sehr angetan und auch manchmal sehr eingeschüchtert von solchen Zeugnissen. Da ist jemand mehrere Jahre um des Glaubens willen im Gefängnis gewesen. Das macht Eindruck. Aber der Herr Jesus sagt, und wenn jemand seinen Leib brennen ließ und hätte keine Liebe, diese Liebe in Christus und diese Gerechtigkeit in Christus, aus der heraus diese Liebe kommt, so wäre es ihm zu nichts nütze. Also, wir machen aus dem Verfolgungsleiden keine Gerechtigkeit vor Gott. Ich hoffe, dass das uns allen klar ist. Die Teilnahme am Himmelreich ist aus Gnaden. Aber Verfolgung gehört, wie wir eben gemerkt haben und wie Jesus es hier sagt, einfach dazu. Und deshalb wollen wir uns nicht wundern. wenn man uns irgendwie ein Leid zufügt, um Jesu willen, um der Gerechtigkeit Christi willen. Lasst euch die Hitze nicht befremden, schreibt Petrus. Das heißt, wundere dich nicht. Das ist nichts Außergewöhnliches. Es gehört dazu, zu deinem christlichen Glauben und zu deinem christlichen Bekenntnis. Und wenn du noch nie um Jesu willen, um seiner Gerechtigkeit willen, mal etwas gelitten hast, an Spott, an Verachtung oder dergleichen von Seiten der Ungläubigen, dann steht es wirklich nicht gut um dich. Da musst du dich fragen, ob du wirklich echt bist in deinem Glaubensleben. Es muss nicht immer so sein, ne? Verfolgung, haben wir ja auch schon gesagt. Aber hin und wieder kommt das. In der eigenen Familie, in der Verwandtschaft. Du kannst dir noch so viel Mühe geben, ja? Aber wenn du wirklich klar und kompromisslos im Namen Jesu, nicht aus eigener Kraft, im Namen Jesu deinen Weg gehst, dann wird es nicht ausbleiben können, dass auch deine engsten Angehörigen, wenn sie nicht gläubig sind, dir Probleme und Not bereiten. Es geht mitten durch die Familie und durch die Verwandtschaft manchmal hindurch. Das ist so, das ist notvoll. Ja? Wir wollen den Frieden, wir wollen sie für Christus gewinnen. Und es kann ja noch kommen, durch Gottes Gnade. In allem Leiden um Jesu willen sind wir doch Teilhaber des Himmelreiches. Und darum preist Jesus uns selig. Selig, glückselig, glücklich zu schätzen, sind all diejenigen, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Amen.